Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Duo-Podcast-Folge mit dem wunderbaren Jörg Horke. Jörg, magst du mal kurz sagen, wie geht's dir? Bist du schon gut in den Podcast angekommen?
Ja, bin gut reingestartet. Gutes, positives Feedback. Also macht auch sehr viel Spaß, mit dir zusammen das aufzunehmen.
Kann ich natürlich nur so zurückgeben. Alles klar. Wir gehen mal kurz rein. Wir haben über LinkedIn gefragt, wer denn Fragen hätte, die wir in der Podcast-Folge selbst beantworten können. Und da ist was reingekommen. Und da ist eine Frage reingekommen, die wahrscheinlich viele sehr zu Beginn eher noch beschäftigt. Und das ist zwar, man hat vielleicht jetzt ein bisschen Wissen im E-Commerce aufgebaut, man weiß, wie ein Online-Shop ausschaut, man kennt aber verschiedene Online-Shop-Systeme, aber man hat kein Produkt. Und da ist jetzt ziemlich angenehm, mit dir zu reden, weil ich weiß, du warst auch mal am Anfang, dass dieses Saturo-Produkt ist ja nicht vom Himmel in die Hände gefallen, sondern gab es auch eine ziemlich spannende Geschichte, für die Long Story davon hören wollen. Die können gerne eine der ersten Folgen mit dem Jörg gerne mal durchhören und sich da so ein bisschen die Gründergeschichte und wie sich das alles entwickelt hat. Das ist jetzt mittlerweile schon 2-3 Jahre her, seitdem hat sich auch wieder einiges verändert. Aber damals war auch die Frage, was für ein Produkt wird's? Für wen verkauft man das Ganze? Ja, und lieber Jörg, da würde ich einfach mal den Ball zu dir spielen. Wie hat bei dir so die Story begonnen? Wie hast du dich dafür entschieden, eine Trinkmahlzeit zu erschaffen?
Gerne. Vielleicht da aber auch kurz einhaken. Also dieses neue Produkte launchen beschäftigt uns auch natürlich tagtäglich. Oder nicht tagtäglich, aber in regelmäßigen Abständen. Das heißt, der Prozess ist eigentlich nicht wirklich verschieden zu Beginn, wie auch jetzt. Am Ende des Tages strebt man immer natürlich an Product Market Fit. Und da ist halt die Frage, wie kommt man da möglichst schnell hin? Also das heißt, das Produkt, das wir damals gestartet haben, würden wir heute auch nicht anders starten. Vielleicht kommen wir spulen wir 8 Jahre zurück. Wir hatten eigentlich so eine Motivation, eine intrinsische Motivation. Wir haben einfach ein Produkt gesucht, was für uns passt oder ein Problem löst. Wie kann man sich möglichst gesund, schnell, einfach ernähren, ohne da jetzt irgendwie viel Vorbereitung, viel Kochen und so weiter. Das war eigentlich mal so der Grundüberlegung. Und dann halt eben, oder der Grundbedarf, und dann halt eben festgestellt, okay, es gibt das so am Markt nicht. Und dann ging das Ganze halt los. Erstmal gestartet, okay, gibt es vielleicht noch eine zweite Person? War dann eben ein Mitgründer, der dasselbe Thema hatte. Und das heißt, wir waren schon mal zu zweit. Und so ging es dann eigentlich weiter. Erstmal validiert, gibt es so ein Produkt schon? Gibt es so ein Produkt auch in anderen Märkten? Das ist eigentlich so ein ganz gutes Zeichen. Jetzt gerade im Food-Bereich ist USA eigentlich, ja, wahrscheinlich so 2-3 Jahre uns voraus. Das heißt, Trends, die dort sind, die auch vielleicht mal 1-2 Jahre anhalten, ist eigentlich ein extrem guter Indikator, dass es auch bei uns in Europa, Österreich, Deutschland funktionieren kann. Das heißt, das ist eigentlich mal eine recht gute Quelle, was neue Produktideen angeht. Und so haben wir eigentlich auch ein Stück weit gestartet, eigene Bedürfnisse gehabt. Ich war damals in den USA, da gab es diese Art von Produkte schon, Trinkmahlzeiten. Und dann haben wir einfach gefragt, wie kann man es A verbessern und wie kann man es vor allem auch nach Europa bringen. Das heißt, das gab es in Europa nicht, Trinkmahlzeiten fertig, produziert schon in der Flasche. Und so haben wir uns einfach eine Idee rangewagt und das Ganze dann eben gelauncht. Aber da ist natürlich auch noch ein Risiko. Eines der ersten Feedbacks im Handel speziell war, ja, mag vielleicht in den USA funktionieren, aber Österreich ist vielleicht da 3, 4, 5 Jahre hinterher, ist zu früh. Haben es trotzdem gemacht, hat funktioniert, aber das war eigentlich schon mal so ein guter Indikator, wenn es dort funktioniert und auch über längere Zeit funktioniert, kann das durchaus dann eben auch bei uns funktionieren.
Wie hast du dann geschafft, ein Produkt, das es noch nicht gibt, also wo ich aktiv eigentlich in den Markt reindrücken muss, wenn man jetzt so einfach die Marketingmappe aufmacht und sich überlegt, okay, gibt es Nachfrage oder gibt es sie nicht? Bei dir war die Nachfrage nicht da. Ich sage jetzt mal, die Nachfrage war vielleicht da, seinen Hunger zu stillen oder seine Kalorien zu treffen oder ja, einfach mal was zum Snacken zu haben. Aber es war jetzt nicht die Nachfrage nach einer Trinkmahlzeit da. Wie waren für dich dann so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, so ist uns der Markt Anteil oder der Markteintritt per se dann gelungen?
Am Ende des Tages ging es eigentlich darum, wer hat diesen Need noch, wer ist diese Zielgruppe, die wir damit ansprechen, und da haben wir zu Beginn dann extrem viel getestet, Vielleicht das auch noch, wie man sowas validieren kann, funktioniert es wirklich? Das heißt, wir haben, oder eine Art der Validierung ist einfach eine Landingpage zu bauen, irgendwie schauen, kriege ich da Traffic drauf, sei es durch Social Media, sei es durch Paid Advertising oder sonst irgendwas. Und dann einfach zu schauen, gehen die Kunden wirklich, nehmen die das Produkt und legen sie in den Warenkorb. Das heißt, wir haben dann zu Beginn verschiedene Tests, ging es jetzt um Namenstests, aber das heißt, wir haben quasi eine Webseite imitiert. Der Kunde hat was wirklich in den Warenkorb gelegt, wollte kaufen und dann kam halt, ja, wir melden uns bei dir, sobald das Produkt verfügbar ist. Das heißt, das war eigentlich schon mal das extrem, das beste Feedback, weil du hast jemanden, der bereit ist, für irgendwas Geld auszugeben. Das ist mal quasi eine Art der Validierung. Aber was wir gemacht haben, wir haben einfach geschaut, wer ist eine passende Zielgruppe, sind da in die Kommunikationskanäle mit denen reingegangen. Unser Fall war Reddit, beziehungsweise
cool,
ja. Gamer war einfach der, oder Gamer-IT-affine Person. Das heißt, ich habe es immer so beschrieben, die wenig Affinität zu sozialem Essen haben, aber sich bewusst sind, was heißt gutes Essen oder was sind die Nährstoffe, die ich brauche. Also sehr rationale Personen und die haben wir halt gesucht. Und da war eben ein Kanal, wo sie sich aufgehalten haben, war eben Reddit. Haben dann auch so verschiedene andere Communities geschaut, wo gibt es irgendwie rationale Personen, denen bewusst ist, was Nährstoffe oder wie wichtig verschiedene Nährstoffe sind. Und so haben wir die versucht dann anzusprechen. Deswegen ist auch eines der ersten Designs auch sehr minimalistisch, sehr clean gewesen, weil wir jetzt einfach eine Zielgruppe hatten, die einfach auf Funktion setzt und wenig auf Schnickschnack. Und ja, so haben wir das Ganze gestartet.
Das heißt, ihr habt als erstes Produkt validiert und da gab es noch kein fixes Design per se, sondern einfach mal Designentwürfe. Und dann wurde anhand von der, sag ich jetzt mal, kaufkräftigsten Zielgruppe oder die, die es am ehesten anspricht, das Design entwickelt. Also eigentlich, viele glauben ja, als erstes male ich was Schönes und dann schaue ich mal, wen ich treffe. Bei dir war es dann in dem Fall umgekehrt.
Also wir haben...
Ja, wir haben es sogar auch. Für die Zuhörer, der Jörg schaut gerade in seinem Regal nach den ersten Verpackungen.
Und holt eine braune Flasche aus dem Regal. Das war unser erstes Produkt, das wir verkauft haben.
Sehr cool. Warte, ich habe es mir schon markiert, dass ich einen Screenshot davon dann später irgendwo hinterlegen kann.
Also wir hatten kein Design, wir hatten keinen Namen. Es war natürlich dann immer ein bisschen problematisch, wenn Leute gefragt haben, wie heißt das? Oder der Produzent, was soll er auf den Lieferschein schreiben, wie das Produkt heißt? Das heißt, wir sind mit dem Namen Liquid Food gestartet. Haben es auch unter dem einfach verkauft zu Beginn, weil es einfach ein sehr beschreibender Name war, aber war jetzt noch nicht der Name, wo wir uns gut vorstellen konnten. Haben dann auch eben braune Flaschen verschickt, haben es auch so auf der Webseite initiiert, abgebildet. Ja, und dann einfach losgelegt und dann haben wir halt gesehen, okay, da ist eine Nachfrage da, eine große Nachfrage. Und dann hat sich eigentlich erst der Name entwickelt. Das heißt, wir sind dann auf Saturo eben gekommen und dann hat sich das Design entwickelt. Oder haben wir das Design dann entwickelt mit einer Agentur zusammen und so sind wir eigentlich zu dem vollständigen Produkt gekommen, wie wir es dann jetzt eigentlich heute dann kennen in dem Sinne.
Bei der Namensfindung, ja. Gab es da noch einen Gedanken oder hat Saturo eine bestimmte Bedeutung gehabt für dich?
Also es hat eine Bedeutung, es kommt aus dem Italienischen und bedeutet gesättigt. Also was war uns wichtig? Der Name muss international sein, man muss ihn überall aussprechen können. Man muss es in einem Telefon verstehen, das sogenannte Telefontest. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir telefoniere und sage, ich habe Saturo entwickelt, dann musst du verstehen, wie ich Saturo schreibe. Das war uns wichtig. Kurz, die Domain wäre gut, wenn sie frei wäre. War leider damals nicht. Die .com-Domain war von philippinischen Viagra besetzt. war irgendwelche Tigerpillen oder so. Haben wir dann später gekauft, aber das war so wichtig. Also wie klingt, hat es eine Bedeutung, war eher sekundär. Hat sich dann eigentlich ergeben, dass es eine coole Story noch mit dahinter ist oder dass das bedeutet. Aber das Wichtigste für uns war der Klang international und dass man es schreiben kann oder es ja nicht überlegen muss, schreibe ich es jetzt mit IE, mit I, Y. Mhm. Und dann hatten wir eigentlich drei Favoriten. haben dann eben Paid Traffic über Google geschaltet, um zu validieren, wo klicken die Leute eher drauf. Das heißt, wir haben dann eben Trinkmahlzeit, Proteinshake, was weiß ich, irgendwo mitgeboten. Und dann stand einmal Complete Meal war, glaube ich, eins, Milio, Saturo und ein Name, den heute ein Wettbewerber hat, der relativ erfolgreich ist, den hatten wir auch getestet. Beginnt mit Y und haben uns dann eben für Saturo entschieden, weil das mit Abstand die höchste Click-Through-Rate hatte. Das heißt, das war für uns schon mal extrem wichtiges Zeichen, weil die Kunden einfach draufgeklickt haben. Also es hatte, glaube ich, irgendwie 7% oder so Click-Through-Rate damals und die anderen hatten halt irgendwie so 2-3%, also es war mit Abstand das Beste. Und dann haben wir das Design drumherum entwickelt, beziehungsweise es lief schon ein bisschen parallel.
Cool. Also man sieht dir dein analytisches Wesen sehr an, muss ich sagen. Also man hört es sehr aus dir raus.
Wird dann natürlich auch manchmal zum Verhängnis, wenn man zu analytisch ist, aber das war für uns einfach so. Ja. Hat auch zur Zielgruppe gepasst. Ja,
okay, ja, vielleicht sind die auch nicht so emotional oder aus dem Bauchgefühl raus entscheidend, sondern sehr rational in der Entscheidung. Dann war das sicher der richtige Ansatz. Wie stehst du dann trotzdem zu emotionalen Vorschlägen deines Kopfes, sag ich jetzt mal? Also wenn du jetzt im Gefühl hättest, ein anderer Name hätte gut gepasst, wie validierst du das für dich, dass du sagst, okay, ich muss da jetzt irgendwo eine Grundlage finden, auf die ich mich verlassen kann, dass ich gut schlafen kann und mich jetzt nicht ärgere, dass meine Firma Ex-FOMO oder mit F oder mit V oder whatever heißt. Wie hast du das so in den letzten Jahren für dich bewertet?
Also wir sind extrem froh über den Namen, weil alle anderen, die wir hatten, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, war dann hier nicht gepasst, dort nicht gepasst. Wenn du mal was anderes außer Meal machst, dann wird es wieder blöd, wenn du es im Namen hast oder so. Also man gewöhnt sich am Ende des Tages an alles, aber Saturo war auch schon der Favorit intern bei uns. Also es war eigentlich schon auf eins. Für uns war es einfach nur nochmal eine Art der Bestätigung. Das heißt, es war schon das Bauchgefühl, mit dem konnten wir irgendwie was verbinden, hat eine Bedeutung gehabt, war cool. Ja, natürlich, aber am Ende des Tages, wenn ich den Namen überhaupt nicht mag, dann habe ich auch keine Lust, da irgendwie Werbung zu machen oder es irgendwie zu verkaufen, wenn ich jedes Mal denke, was für ein Kackname, warum sollte ich das jetzt verkaufen? Das macht dann auch keinen Spaß. Das heißt, es spielt dann, auch wenn ich es jetzt rational dargestellt habe, aber es war schon Emotion dahinter oder wo wir gesagt haben, okay, das können wir uns gut vorstellen. Mhm. Natürlich gewöhnt man sich an alles. Fällt jetzt kein blödes Beispiel ein, wo der Name doof ist, aber das Produkt cool. Man gewöhnt sich an alles, der Kunde gewöhnt sich an alles, aber so initial muss man natürlich mal da Feuer und Flamme sein für das Ganze.
Mhm. Können wir nochmal vielleicht kurz zwischen die Reise von, ich habe einen Produkt-Marktfit, ich finde eine Zielgruppe, ich versuche irgendwelche Testverfahren durchlaufen zu lassen, ob sie auch kaufkräftig sind, zu, okay, ich weiß jetzt, es wird eine Trinkmahlzeit, wie findet man dann einen Produzenten? Also wie geht man dann vor? Also jetzt habe ich herausgefunden, ich möchte Kochgeschirr machen, was wäre ein valider Weg für dich, wo du sagst, das wäre der next step to go?
Also wenn das Beispiel Kochgeschirr wäre wahrscheinlich klassisch, einfach zu schauen, was gibt es auf Alibaba, wer kann es mir produzieren. Wir haben damals halt geschaut, also wir wollten eigentlich im deutschsprachigen Raum produzieren, das heißt Deutschland oder Österreich oder Schweiz war für uns relevant. Das heißt, in unserem Bereich gibt es am Ende des Tages nicht unendlich viele Hersteller, das heißt, mittlerweile kennen wir eigentlich alle, die da relevant sind, die Technologie haben. Das heißt, bei uns war es einfach klassisch Web-Recherche. Was immer ganz cool ist, sind die ganzen Veranstaltungen, also die Branchenmessen. Das heißt, da hast du eigentlich auf einen Blick alle Namen und dann geht es eigentlich darum, alle anzuschreiben, alle zu kontaktieren, zu besuchen, zu schauen, ob das passt und dann halt eben die Terms besprechen.
Okay, wie waren dann so deine ersten Bestellungen? Wie hat sich das angefühlt für dich? Also ist das so ein Katze im Sack kaufen und man muss mal ein bisschen Risiko gehen oder macht es Sinn, noch eine kleinere Marge irgendwann mal oder eine kleinere Bestellmenge zum Beispiel mal zu ordern? Weil das ist ja immer so ein Skalierungsthema, dieses, wenn ich keine Ware habe, kann ich ja nie die großen Umsätze machen. Auf der anderen Seite kann ich es mir vielleicht von der Liquidität her zu Beginn noch gar nicht leisten.
Das war auch eines unserer größten Risiken, weil die natürlich, keine Ahnung, Müllermilch, die produzieren halt 24/7. Das heißt, die Maschine zu stoppen, kostet einfach bares Geld. Das heißt, ja, die wollen mal eine bestimmte Menge. In unserem Fall waren es, glaube ich, 60.000 Stück pro Sorte, die wir dann mal viel. Sehr viel. sehr viel Geld auch, vor allem dann am Ende des Tages. Und was typischerweise bei Lebensmitteln passiert ist, du machst zum Anfang einen Test-Batch, deswegen sind es auch die braunen Flaschen, das heißt, da haben wir nur 10.000 pro Sorte produzieren müssen. Das ist so ein technischer Versuch einfach. Typischerweise wird es einfach in die Tonne gehauen und ja, das war's. Wir haben halt gesagt, wir können es nicht leisten, weil wir es bezahlen sehr, wir wollen es auch verkaufen. Machen wir einfach ein braunes Leaf rum, weil wir haben noch keinen Namen, wir haben noch kein Design und haben das halt dann verkauft. Ja, so machen wir es heute auch noch, weil ich es einfach nicht einsehe, dass wir Lebensmittel wegschmeißen. Natürlich, wenn es jetzt nicht funktioniert, das Produkt, aber wenn es jetzt gut schmeckt und dann, warum sollte man es dann nicht verkaufen?
Okay. Das genau. Heißt, um die italienische Story abzurunden, wenn man jetzt weiß, dass Saturo italienisch ist, ist das das Wort, das man beim nächsten Neapel oder Rom oder Mailand Flug nach dem Essen sagen kann, Saturo, danke, ich bin gesättigt.
Ja, es ist aber, der Name ist auch ein bisschen, im Italienischen ein bisschen schwierig, weil es gibt einen Strand, der Saturo heißt. Das heißt, wir kämpfen immer bei Hashtag Saturo. Deswegen nutzen wir beispielsweise Hashtag Saturo Foods. Das heißt, das ist so ein bisschen das kleine Nachteil an dem Namen für Italien. Ja.
Da kann man eine italienische Produktlinie draus machen, oder? Mit so einem Beach-Design.
Stimmt.
Aber gut, hört sich in der Theorie ein bisschen einfacher an, wenn man dann hört, dass 60.000 Stück die Mindestbestellmenge sind, dann überlegt man sich zu, ob man den Versuch wagen mag. Und dann versteht man auch, warum größere Handelsmarken sich da eher leicht tun, den Hebel mal zu spielen und man vielleicht als Startup oder ich sage jetzt noch in kleinerer Menge, auch in begrenzter Liquidität, wenn jetzt nicht tausende Investoren im Hintergrund sind, man dann vielleicht ja mit seinen drei Signature-Produkten lieber lange fährt, anstatt dass man alle zwei Wochen ein neues Produkt auf den Markt stampft und es dann wieder in den Boden stampft, kriegt man ja bei vielen anderen Brands mit, ab wann viel Geld dafür vorhanden ist.
Mir ist gerade noch was eingefallen, was eigentlich einer der wichtigsten der Produktentwicklung war. Wir haben zu Beginn, machst halt irgendwelche Muster. Wir sind dann auch dahingegangen, wo wirklich unsere Zielgruppe ist, physisch. Bei uns in dem Fall waren es halt irgendwie so Startup-Coworking-Spaces. Das heißt, wir sind mit kleinen Gefäßen mit weißer Flüssigkeit drin irgendwo hingegangen und haben das ausgeteilt und gesagt, hier, probier mal, was schmeckt besser, was schmeckt dir nicht, cool. Wie würdest du es beschreiben? Das haben wir extrem viel gemacht, war extrem hilfreich, weil dann ab einer bestimmten Sample-Size kriegst du halt einfach ein gutes Bild, welche Geschmack funktioniert, weil alles, was du selber magst, muss nicht notwendigerweise heißen, dass alle anderen das mögen. Und das Spannende war eigentlich auch immer so ein bisschen die Gesichtsausdrücke zu bewerten. Also nicht, was sie dann gesagt haben, sondern so die erste Reaktion, wenn sie es probieren. Das heißt, manchmal ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Wenn sie befragt werden, dann bewerten sie irgendwas, aber so die initiale Feedback-Reaktion, menschliche Reaktion, ist schon extrem viel wert.
Ja, ein oder ein, also irgendein.
Ja, das sagen die Leute halt dann nicht unbedingt, dass es, oder die wenigsten sagen, es schmeckt gar nichts, sondern das, aber manche können es halt sich nicht unterdrücken, deswegen ist das immer ganz gut, das wirklich dann auch mit zu beobachten.
Wahrscheinlich, ja. Aber ja, hast du da noch so alte Polaroids oder so oder alte Fotos von dir, würde ich extrem gerne als Folgenbild verwenden.
Müsste ich mal schauen, ob er sowas, wie alles begann, ja. Aber es,
stelle ich mir nett vor.
Das ist vielleicht auch noch, oder das waren eigentlich auch dann die Kunden, das heißt, die ersten Kunden, das heißt, wir haben dann auch gleich natürlich die E-Mail-Adresse gesammelt, haben gesagt, wir schicken dir dann was, wenn es verfügbar ist und so weiter. Das heißt, das waren gleichzeitig dann auch so deine ersten Fans oder Konsumenten dann. Also es hatte dann mehrere positive Vorteile. Und die Leute waren auch dann sehr, haben dich auch supportet. Das heißt, und teilweise auch gepostet darüber, dass sie jetzt irgendwas probiert haben. Und als es dann rauskam, haben sie es auch wieder geteilt. Also es ist nicht nur dann jetzt zur Produktentwicklung, sondern auch können dann die ersten Kunden sein, die dann zahlen.
Ja. Also ganz viel Community-Building, dieses Involviertsein in einen Entstehungsprozess. Das verbindet ja ganz viele. Da hat man dann selber das Gefühl, hey, die Sorte gibt es wegen mir, weil ich gesagt habe, die schmeckt voll gut. Also, da hat man ja dann selber wieder eine Geschichte zu erzählen. Nicht nur das Unternehmen selber, sondern man ist halt viel involvierter und es gibt ja Unmengen an Angebot. Und wenn du als Gründer dann vor mir stehst, natürlich ist die Reichweite da ein bisschen begrenzter, als wenn ich jetzt Ads schalte. Aber schlussendlich zahlen tut man sowieso. Jetzt ist die Frage, wofür gibt man es dann im Endeffekt auch aus?
Ja, ich meine, die Kosten muss halt natürlich, Zeit muss halt hingehen. Das Schwerste für mich persönlich am Anfang war einfach hinzugehen und zu fragen und zu wissen, der Thomas, kannst du mir sagen, das ist das letzte Produkt, was ich kaufe, schmeckt so scheußlich, produziere das auf keinen Fall. Das war immer so ein bisschen am Anfang das Risiko, aber Lesson learned war, es war eines der besten Feedbacks.
Sehr cool. Ich würde sagen, damit runden wir die Folge ab. War ein ziemlich cooler Ausflug von der Idee zur ersten Zielgruppe, zu den ersten Verkäufen, zu den Verkostungen und schlussendlich auch zu einem etablierten Unternehmen. Ich meine, das liegen jetzt mehrere Jahre dazwischen. Die Startrampe hast du damit, glaube ich, ganz, ganz gut zusammengefasst. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei dir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wieder freuen über 5 Sterne, ein wunderbares Teilen dieser Folge und in die WhatsApp-Gruppe, in die Familiengruppe, in die Freundesgruppen überall reinposten, dass jetzt wieder eine neue Podcast-Folge mit uns beiden mit dabei war. Ich hoffe, es war auch wieder ein Mehrwert für euch dabei. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man eine Produktidee umsetzen kann oder habt zumindest ein paar Ankerpunkte, mit denen ihr dann losstarten könnt. Und in diesem Sinne gehört das letzte Wort wieder dir, lieber Jörg.
Das Wichtigste ist einfach rauszugehen, über das Produkt sprechen, Feedback einholen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich mitgeben möchte.
Perfekt. Feedback gerne auch an uns. Und in diesem Sinne alles Liebe und bye bye.
Ciao, ciao.